Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD will sich von ihrer Nachwuchsorganisation Junge Alternative trennen. Sie soll durch eine neue Organisation ersetzt und damit enger an die Partei angebunden werden. Bislang ist die Junge Alternative relativ unabhängig, denn ihre Mitglieder müssen nicht automatisch der AfD angehören. Das soll nach dem Willen der Parteiführung künftig anders werden.
Lautstark mit extremen Parolen, so gefällt sich die Junge Alternative, wie hier mit einem ausländerfeindlichen Song. Remigration ist für sie ein Versprechen. Multikulti brauche keiner, auch nicht im Fußball. Nun will der Bundesvorstand die Jugendorganisation neu strukturieren. So soll künftig ein Mitglied der neuen Jugendorganisation automatisch Mitglied der AfD sein.
Der Vorteil dieses Konstruktes ist eben, dass die Mutterpartei, also die Alternative für Deutschland, über die Schiedsgerichtsordnung Durchgriff auf die Mitglieder der Jugendorganisation hätte. Das ist heute nicht der Fall.
Gegenwind kommt von Mitgliedern der als rechtsextrem eingestuften JA selbst. Die Befürchtung, man solle ruhig gestellt werden, Dennis Holoch, selbst auch Mitglied der Jungen Alternativen, hat den Beschluss im Bundesvorstand vorbereitet. Er betont, es ginge nicht darum, dass die JA weniger radikal werden solle.
Meiner Meinung nach muss eine Jugendorganisation spitz und scharf sein und das soll natürlich auch in Zukunft gewährleistet sein. Und wir möchten den Mitgliedern unserer Partei, die unter 35 sind, auch die Sicherheit geben. Ihr seid im Parteinetz gut aufgefangen.
So hat die Justizsenatorin von Berlin bedenken. Es könne schwieriger werden, die Jugendorganisation zu verbieten, weil sie dann kein eigenständiger Verein mehr sei.
Wenn man aber die neue Jugendorganisation Teil der Mutterpartei werden lässt, dann gelten die hohen Hürden für ein Parteiverbot. Insofern ist das sehr geschickt.
Erst muss aber der Parteitag der AfD über eine mögliche Neuaufstellung abstimmen.
Die AfD will mehr Kontrolle über die Jugendorganisation, Mission Professionalisierung. Doch die rechtsextremen Strukturen werden damit nicht unbedingt aufgehoben. Sie rücken lediglich näher ran an die Mutterpartei.
Südkorea wird von einer Staatskrise erschüttert. Präsident Yoon hat erstmals seit rund 40 Jahren das Kriegsrecht in dem Land ausgerufen. Er begründete den Schritt mit dem Schutz der demokratischen Ordnung und warf der Opposition vor, mit dem Regime in Nordkorea zu sympathisieren. Sicherheitskräfte blockierten daraufhin vorübergehend den Zugang zum Parlament.
Ein Schockmoment für Südkoreas Demokratie. Am Abend riegeln Soldaten in Kampfmontur den Eingang zur Nationalversammlung in Seoul ab. Demonstranten protestieren gegen den Militäreinsatz und den kurz zuvor vom Präsidenten erklärten Ausnahmezustand. Diese plötzliche Ankündigung hatte ganz Südkorea wachgerüttelt. Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu beschützen. Und um die verabscheuungswürdigen nordkoreanischen Staatsfeinde auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes gefährden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird geschützt. Diese Begründung sei nur vorgeschoben, erwidert die Opposition. Sie wirft dem Präsidenten einen versuchten Staatsstreich vor. Es ist die Zuspitzung eines seit Monaten andauernden politischen Streits. Das Parlament wird seit den letzten Wahlen von der Opposition kontrolliert. Ohne ihre Zustimmung konnte der Präsident seinen Haushaltsentwurf nicht durchsetzen. Offenbar der Auslöser für die Eskalation. Gegen 1 Uhr in der Nacht kommt schließlich ein Großteil des Parlaments zusammen. Die Abgeordneten fordern einstimmig die sofortige Aufhebung des Kriegsrechts. Dem Präsidenten fehlt damit jegliche Unterstützung. Die Menge fordert seinen Rücktritt.
Russland hat nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Rutte kein Interesse daran, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Bei einem Treffen des Verteidigungsbündnisses forderte er daher mehr Unterstützung für die Ukraine, um deren Position am Verhandlungstisch zu stärken. Zuvor hatten die USA weitere Militärhilfen angekündigt.
Für US-Außenminister Blinken ist es das letzte NATO-Treffen, bevor das Team von Trump übernimmt, mit allen Unwägbarkeiten für das Bündnis. Gestern noch hatten die USA ein neues Waffenpaket im Wert von $725 Millionen für die Ukraine bewilligt. für Raketen, Munition und Drohnen. Einen schnellen NATO-Beitritt Kiews lehnt der Generalsekretär aber ab. Lassen Sie uns jetzt doch nicht über alle möglichen Schritte reden, wie ein Friedensprozess aussehen könnte. Lassen Sie uns sicherstellen, dass die Ukraine hat, was sie braucht, um in einer Position der Stärke zu sein, wenn sie entscheidet, dass es soweit ist. Besorgt verfolgt die NATO, dass Russland neue Waffensysteme testet, wie zuletzt die Mittelstreckenrakete Oreshnik, bei der man nicht erkennen kann, ob sie konventionell oder atomar bestückt ist. Und dass nun auch tausende Nordkoreaner gegen ukrainische Soldaten in der Region Kursk kämpfen.
Putin zieht mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und auf die Friedensordnung Europas immer mehr auch andere Länder mit hinein.
Das andere zentrale Thema dieses Treffens ist die Frage, wie sich die Bündnispartner künftig besser gegen Sabotage und Angriffe auf ihre Energieversorgung schützen können.
Wir dürfen nicht naiv sein, hat Generalsekretär Rutte heute appelliert. Nicht nur Russland, sondern auch China würden derzeit massive Angriffe auf zivile Infrastruktur der Bündnispartner verüben. Bis zum NATO-Gipfel im kommenden Jahr soll deshalb eine neue hybride Verteidigungsstrategie erarbeitet werden. Denn die jetzige ist heillos veraltet.
In Georgien sind am sechsten Abend in Folge Demonstranten für eine Annäherung an die EU auf die Straße gegangen. Tausende protestierten in der Hauptstadt Tiflis gegen die Regierung. Diese hatte vergangene Woche entschieden, die Beitrittsgespräche mit Brüssel bis zum Jahr 2028 auszusetzen. Ministerpräsident Kobachidze warf der Opposition vor, die Gewalt in den vergangenen Tagen bewusst geschürt zu haben. Der deutschen Wirtschaft schwächelt aktuell, doch der DAX jagt von Rekord zu Rekord. Binnen eines Jahres hat das Börsenbarometer rund 3000 Punkte zugelegt und übersprang heute erstmals die Marke von 20.000 Punkten. Ein Grund dafür ist die Hoffnung auf weiter sinkende Leitzinsen in Europa und den USA. Doch vor allem die internationale Ausrichtung vieler Konzerne hilft dem deutschen Aktienindex.
Heute Morgen um kurz vor 9:30. Erstmals in seiner Geschichte knackt der DAX die 20.000er-Marke. Und das trotz der aktuell lahmenden Wirtschaft in Deutschland.
Zum einen liegt es vor allen Dingen daran, dass der deutsche Aktienindex nicht deutsch ist, sondern recht international. Die Unternehmen dort machen 80% etwa ihres Umsatzes und Gewinns im Ausland und eben nicht in Deutschland. Und der zweite wichtige Grund ist, dass die Geldpolitik der Notenbanken in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass die Zinsen gesunken sind. Die Anleger hoffen weiter auf sinkende Zinsen.
Und diese Hoffnung treibt die Börsenkurse seit Monaten in die Höhe. In den vergangenen 4 Jahren gab es viel Bewegung im DAX-Kurs. Anfang 2020 das Corona-Tief, der Kurs nur knapp über 8.400 Punkte. Seither geht es deutlich bergauf. Die vergangenen 12 Monate gleichen einer regelrechten Rekordjagd. Seit Dezember 2023 stieg der deutsche Leitindex um rund 3.000 Zähler. Experten rechnen aber künftig mit einem langsameren Wachstum.
Das stürmische Tempo wird wohl nicht so weitergehen, aber die Weltwirtschaft ist weiterhin auch in 25 und auch in 26, soweit man das heute sehen kann, dynamisch unterwegs. Die Weltwirtschaft wächst und solange die Weltwirtschaft weiter wächst, steigen auch weltweit Börsenkurse weiter.
Das sieht man aktuell auch in den USA, wo die Kurse an der Wall Street zuletzt deutlich nach oben gingen.
Ermittlern von Bundeskriminalamt und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist ein Schlag gegen Cyberkriminalität gelungen. Sie haben einen kriminellen Online-Marktplatz ausgehoben. Die Plattform Crime Network gilt als größte deutschsprachige ihrer Art für illegale Waren und Dienstleistungen. Einer der mutmaßlich technisch Verantwortlichen wurde festgenommen, die Server wurden abgeschaltet. Auf der Plattform waren zuletzt 100.000 Nutzer angemeldet und mehr als 100 Verkäufer.
Drogen, Waffen, gestohlene Kreditkartendaten, Angebote für Betrugskäufe. Aufgelistet wie in einem klassischen Internetshop, so sah Crime Network aus. Nun wurde ein mutmaßlicher IT-Experte der Plattform festgenommen und Crime Network zerschlagen.
Ganz umfangreiche Beweismittel konnten sichergestellt werden, nämlich die Serverinfrastruktur dieser Handelsplattform, also quasi alle Daten von allen Verkäufern, von allen Kunden. Und genau das setzt uns jetzt in die Lage, noch weiter zu ermitteln gegen die Personen, die dort illegale Waren verkauft haben über diese Plattform, aber auch gegen die, die illegale Waren und Dienstleistungen eingekauft haben.
Die Festnahme des IT-Experten soll nur der Beginn weiterer Ermittlungen sein. Bei dem 29-Jährigen wurden teure Autos und rund 1 Million Euro in Kryptowährung gefunden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Seit 12 Jahren bestand Crime Network. Laut BKA wurden dort allein in den vergangenen 6 Jahren Umsätze von mindestens 93 Millionen Euro in Kryptowährung gemacht.
In der Regel sehen wir, dass sobald ein Marktplatz, der eine große Anzahl an interessierten Käufern und Verkäufern hatte, hochgenommen wird, dann auch in kurzer Zeit ein neuer Marktplatz den Platz einnimmt. Der etabliert sich dann wieder über eine Weile und im besten Fall wird er dann auch als nächstes abgeschaltet. Aber es wird ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben.
Im Fall von Crime Network haben die Ermittlungsbehörden zumindest erst einmal gewonnen. Wer die Seite jetzt aufruft, sieht ein Grußvideo vom BKA.
Beim Arztbesuch greifen gesetzlich Versicherte oft tief ins Portemonnaie für individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGEL. Nach dem heute vorgestellten IGEL-Report des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen geben Patienten im Jahr bis zu 2,4 Milliarden Euro für diese Extraleistungen aus. Und das, obwohl der Nutzen oft fragwürdig oder sogar schädlich sei. Insgesamt nimmt der Report 56 Zusatzleistungen in den Blick. 30 davon werden als negativ oder tendenziell negativ eingeschätzt. Nur 3 werden als tendenziell positiv bewertet. Knapp 8 Millionen Menschen mit Behinderung leben in Deutschland. Häufig ist es offensichtlich, welche Hürden sich ihnen im Alltag stellen. Andere Einschränkungen sind nicht so leicht zu erkennen. Sozialverbände weisen zum heutigen Tag der Menschen mit Behinderung auf Probleme am Arbeitsmarkt hin. Doch Inklusion, also Teilhabe der Menschen, kann funktionieren, wie das Beispiel einer Supermarktkette zeigt.
Dieser Supermarkt nennt sich Cupmarkt, abgeleitet von Handicap. Fast jeder Mitarbeitende hier hat eine Behinderung.
Wir sind im Vordergrund, wir sind auch noch da und nicht nur im Hintergrund zu sehen. Wir sind nur zum Beispiel in einer Behindertenwerkstatt.
Ich finde es halt besser, wenn ich unter Leute bin. Dann hast du halt mehr Kontakt.
Bei mir ist es zumindest so, ich kann nicht Stunden einfach konzentriert sitzen. Es funktioniert nicht. Ich darf dann zwischendurch auch mal aufstehen, kurz raus an die frische Luft gehen, so Sachen, ja.
Von den 18 Mitarbeitenden haben 15 eine Behinderung. Einzige Ausnahme die Führungskräfte. Inklusion auch bei der Entlohnung. Während in Werkstätten für Menschen mit Behinderung nur wenige Euro pro Stunde gezahlt werden, ist das Gehalt im Cupmarkt an den Tarifvertrag im Einzelhandel angelehnt.
Hier können die Mitarbeiter von dem Gehalt am Ende des Monats ein Leben finanzieren, sich eine eigene Wohnung gönnen.
So wird gesellschaftliche Teilhabe möglich. Der Markt arbeitet nicht gewinnorientiert und bekommt staatliche Unterstützung. Beispielsweise werden bei einigen Mitarbeitenden die Gehälter bezuschusst. Mehr als 100 solcher Cup-Märkte gibt es deutschlandweit. Insgesamt tut sich die deutsche Wirtschaft aber weiterhin schwer damit, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Im Schnitt sind die Menschen mit Behinderung, die arbeitslos sind, besser qualifiziert als Menschen ohne Behinderung, die arbeitslos sind. Und das spricht eindeutig dafür, dass immer noch sehr viele Vorurteile im Umlauf sind, die Menschen mit Behinderung an der Beschäftigung hindern.
Zwar müssen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtend Menschen mit Behinderung beschäftigen, allerdings erfüllen rund 60% von ihnen diese Quote nicht und zahlen stattdessen eine Ausgleichsabgabe. Der Cupmarkt will dazu beitragen, dass insgesamt mehr Menschen mit Behinderung in Beschäftigung kommen. Einige der Mitarbeiter sind bereits zu anderen Supermärkten gewechselt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 4. Dezember.
Der Nordosthälfte bringt ein tief wechselhaftes Wetter, sonst geht es unter leichtem Hochdruckeinfluss ruhiger zu. In der Nordosthälfte und im Süden gibt's heute Nacht hier und da Regen oder Schneeschauer, sonst meist trocken und teilweise klar. Regional bildet sich Nebel und stellenweise wird es glatt. Auch am Tag in der Nordosthälfte und in Alpennähe oft wolkig, mit ein paar Regen, im Bergland Schneeschauern, im übrigen Land teils bedeckt, teils freundlich und meist trocken. An der See heute Nacht um 5 Grad, Richtung Süden dagegen leichter Frost. In Küstennähe sowie am Rhein morgen 6 oder 7, sonst 0 bis 5 Grad. Donnerstag im Westen bei auffrischendem Wind zeitweise Regen, im Bergland Schnee, sonst eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken. In den nächsten Tagen milder und sehr windig bis stürmisch, dazu gibt's teilweise kräftige Regenfälle.
Die Tagesthemen melden sich um 21.35 Uhr mit Ingo Zamperoni in der Halbzeitpause des DFB-Pokals und berichten, wie die AfD-Spitze ihre Jugendorganisation unter ihre Kontrolle bringen will. Und wir blicken auf die Staatskrise in Südkorea. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.